Dank. Vielen Dank, dass Sie alle hier sind. Ich freue mich sehr über das Interesse an meiner Reise oder eigentlich muss ich sagen an unserer Reise, denn ich war gar nicht allein unterwegs, sondern wir waren insgesamt 10 ehrenamtliche Mitarbeiter von UNICEF Deutschland und 2 hauptamtliche Mitarbeiterinnen aus der Geschäftsstelle. Das Bild hier ist entstanden kurz nach unserer Ankunft in Amman vor dem Büro der jordanischen Kollegen. Was will ich heute erzählen? Ich sage erst noch mal ganz kurz was dazu, was UNICEF eigentlich ist und vor allem, was ich da eigentlich mache. Dann geht es um das Land Jordanien, wo ich hingereist bin und darum, wie geht es den Kindern dort. Und dann komme ich zu meinem Kernstück des Vortrags. Ich möchte Ihnen erzählen von den Geschichten der Kinder, von den Geschichten der Familien, die ich dort getroffen habe. Und ich habe das ein bisschen unterteilt in so 3 thematische Schwerpunkte. Das sind einmal die Makani-Zentren, dann sind das die Schulen und die Besuche bei der Familie. Und am Schluss muss ich noch ein großes Danke übermitteln. Ich würde Sie erstmal bitten, keine Fragen zu stellen während meinem Vortrag, weil sich, glaube ich, vieles noch klärt dann mit den folgenden Folien. Und dann ganz am Schluss machen wir gerne eine große Fragerunde. Ja, was ist UNICEF oder wofür steht UNICEF? Von den Buchstaben her steht UNICEF für United Nations International Children Emergency Fund. Es wurde nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, um den Kindern im zerbombten Nachkriegseuropa zu helfen. Ich betone das gerade in der jetzigen Zeit immer noch mal sehr gerne, wenn wir daran denken, dass es um genau das Gleiche, um Kinder im Krieg und auf der Flucht auch heute geht, aber eben nicht in Europa, sondern in anderen Ländern weltweit, unter anderem in Syrien und der Region. Mit der Zeit wurde die Hilfe immer mehr ausgedehnt von UNICEF, also es hat sich nicht mehr nur auf Europa beschränkt, sondern wurde quasi weltweit und es ist auch zu der Nothilfe sind auch langfristige Projekte dazugekommen und deswegen fiel das International und das Emergency aus dieser ausgesprochenen Formulierung mit der Zeit heraus und heute sagt man eben nur noch United Nations Children Fund oder auf Deutsch das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. Ja, was treibe ich da? 2011 kam ich zu UNICEF, als ich angefangen habe, in Mannheim zu studieren, Soziologie, und bin dort in die Hochschulgruppe gegangen, war dort 5 Jahre lang mit Freude mit dabei und bin jetzt im Sommer umgezogen nach Tübingen und bin jetzt dort in der Hochschulgruppe. Und in den Hochschulgruppen machen wir alles, was irgendwie mit Informieren oder Spenden sammeln für UNICEF zu tun hat, zum Beispiel solche Vortragsabende wie auch heute. Und wir treffen uns immer auf deutschlandweiten Treffen, zum Beispiel hier in Dresden dieses Jahr, wo auch die Heidelberger dabei waren. Das hier ist die Hochschulgruppe aus Heidelberg und hier gibt es nicht nur eine Hochschulgruppe, sondern auch eine Arbeitsgruppe, die viele Sachen organisieren. Mir wurde gerade zugeflüstert, das nächste ist der 1. Dezember, der Welt-AIDS-Tag, und auf dem Bismarckplatz stehen die immer und verkaufen Grußkarten. Genau, wenn ihr das im Internet mal googelt, dann findet ihr alles, was sie so machen in nächster Zeit. So, jetzt aber von Heidelberg nach Jordanien. Der offizielle Name von Jordanien lautet Haschemitisches Königreich Jordanien und es hat eine Landesfläche von ungefähr 89.000 Quadratkilometern. Das ist ungefähr so groß wie Österreich oder so ein Viertel von Deutschland. Und von dieser Fläche sind 80% Wüste. Also es regnet dort nicht von Mai bis September und es ist, ja, 80% der Fläche sind einfach so totes Land, ein Wüstenstaat eben. Und dort leben 9,5 Millionen Einwohner. Seit 1947/48 ist Jordanien Hauptaufnahmeland für palästinensische Flüchtlinge und auch im Zuge des Irak-Konflikts haben viele Menschen dort Zuflucht gesucht und jetzt seit über 5 Jahren suchen eben auch immer Menschen aus Syrien dort Schutz und Zuflucht und so leben ungefähr nach Schätzungen 1,6 Millionen Flüchtlinge mittlerweile in diesem Land. Von den syrischen Flüchtlingen leben 85% in Privatunterkünften. Also die haben selber Mietwohnungen organisiert, leben bei Freunden oder Bekannten oder auch in Notunterkünften. Und nur 15% leben in diesen Camps. Das hat mich total überrascht, als die jordanischen Kollegen mir das erzählt haben, weil mein Bild aus den Medien irgendwie so von diesen Camps geprägt war. Aber anscheinend ist es tatsächlich so. Diese Karte zeigt uns nochmal, wo die Menschen aus Syrien untergekommen sind. Das ist natürlich vor allem im Norden des Landes. Und diese 3 Symbole hier, das sind die großen Flüchtlingsunterkünfte dort. Also das hier ist das Camp Satari. Satari hat 80.000 Einwohner. Ich habe letzte Woche, oder vor einem Monat schon war das, war die Antrittsrede an der Universität Tübingen zur Begrüßung aller neuen Studenten. Und man sagte mir, Tübingen hat ca. 80.000 Einwohner. Und ich musste einmal schlucken und dachte, Das ist quasi, als würde man Tübingen einmal in die Wüste setzen in Container. So groß ist das da mittlerweile. Das ist eine richtige Stadt. Dieses Symbol hier ist Asrak. Auch in Asrak waren wir. So sind die Leute dorthin gekommen, von Syrien nach Jordanien. Das sind Bilder, die man, glaube ich, aus den Medien kennt und die sich auch in meinem Kopf gebildet haben, als mir die Menschen erzählt haben von ihrer Flucht, die ganz oft zu Fuß auch irgendwie gingen, also manchmal mit Bus oder Auto, aber dann auch einfach wenigstens 7 Sachen gepackt, Kinder gepackt und irgendwie raus aus dem Krieg, ja, sprichwörtlich ums Leben gerannt, auf der Suche nach irgendwie Zukunft, Hoffnung, eben raus aus dem Krieg. Wie geht's den Leuten jetzt dort in Jordanien? Wie geht's den Kindern vor allem? Wir sehen hier auf der Folie schon, es ist eine lange Liste an Herausforderungen für UNICEF, für die anderen Hilfsorganisationen und auch für das Land Jordanien. Ich habe vorher gesagt, 80% der Fläche ist Wüste. Das ist eins der wasserärmsten Länder der Welt. Die Situation wird natürlich mit mehr Menschen nicht einfacher. Also die alle mit Wasser zu versorgen, ist schon eine sehr große Herausforderung. Dazu kommt, dass viele Kinder nicht zur Schule gehen können. Jungs arbeiten oftmals, um die Familien zu ernähren. Und Mädchen sind in Gefahr, früh verheiratet zu werden, weil die Eltern hoffen, dass es ihnen dann besser geht. Wenn sie selber nicht in der Lage sind, ihre Kinder zu ernähren, hoffen sie, dass die älteren Töchter es besser haben in einer anderen Familie. Was tut UNICEF dagegen? Es sind vor allem diese 5 Schwerpunktthemen. Also das eine ist Gesundheit und Ernährung. Da fällt zum Beispiel Impfkampagnen drunter. Dann Stichwort Kinderschutz, das sind zum Beispiel Aufklärungskampagnen gegen Kinderhochzeiten. Dann zum Stichwort Bildung erzähle ich gleich ganz viel bei den Makani-Zentren, wo es darum geht, wie kriegen wir Kinder in Bildung, die eben zum Beispiel arbeiten gehen und deshalb nicht in dieses formale Bildungssystem passen. Dann thematisiert UNICEF auch nochmal Jugendliche ganz besonders, zum Beispiel mit dem sogenannten Life Skills Training, wo es darum geht, diese Jugendlichen ja auf ihr Leben quasi vorzubereiten, auf den Arbeitsmarkt irgendwie vorzubereiten. Und ein großes Thema von UNICEF ist auch immer Wasser und Sanitär. Wir sehen hier ein Bild, das ich in Asrak gemacht habe. Dort hat das Deutsche Technische Hilfswerk Brunnen gebaut und die Wasserversorgung aufgebaut. Und UNICEF unterhält dieses System jetzt und guckt eben danach, dass es weiterhin funktioniert und die Menschen mit Wasser versorgt werden. Ja, wir waren dort Anfang Oktober. Wir waren sowohl in Amman und haben dort Familien besucht, die in Mietwohnungen wohnen. Und wir waren auch in den beiden Flüchtlingslagern Satari und Asrak. Und ihr seht hier auf dem Bild nochmal Satari von oben. Ich finde, dieses Bild zeigt nochmal ganz deutlich, was ich vorher gesagt habe. Das ist eine Stadt. Da leben 80.000 Menschen. Ich will euch in den nächsten Minuten mal mitnehmen in ein Camp. Diesmal nicht nach Satari, sondern nach Asrak. Wir stellen uns also vor, wir kommen aus unserem Hotel in Amman, aus dem klimatisierten Hotel in Amman. Nach draußen ist es brüllend heiß, 35 Grad, aber zum Glück wartet schon ein halbwegs klimatisiertes Auto auf uns. Und mit dem geht es raus aus Amman, aus dieser Riesenstadt mit 4 Millionen Einwohnern. Und am Anfang sehen wir immer noch so einige Kamelherden links und rechts oder manchmal so ein paar Ziegen, die irgendwelche grünen Blättchen fressen, wo ich mich immer gefragt habe, wo kommen die denn her, so mitten in der Wüste. Aber nach und nach verschwinden auch die. Es gibt keine Tiere mehr links und rechts, es gibt einfach nur noch, ja, Wüste. Einfach Sand, Steine, 35 Grad draußen, immer weiter raus aus der Stadt. Und irgendwann sehen wir die ersten Verkehrsschilder, die Asrak ankündigen. Es gibt dort einen Eingang für die Bewohner und es gibt einen Eingang für Mitarbeiter der Hilfsorganisation. Dort also fahren wir hin. Man kann da jetzt aber nicht einfach so reinlaufen, sondern man kommt erstmal an, ja, so eine Art Polizeistation, wo man sich erstmal anmelden muss und so eine Permit vorzeigen, dass man wirklich da rein darf und auch Pässe vorzeigen. Und deswegen stehen wir erstmal eine ganze Weile vor diesem Eingang und um uns rum standen auf einmal 10, 11, 12 LKWs beladen mit diesen UNICEF-Paketen. Und wir haben uns gefragt, hey, was ist das? Was kommt da gerade an? Und wir sind zu dem Fahrer gelaufen und er hat erzählt, sie liefern 16.000 solcher Pakete aus für alle Familien in Asrak. Und darin sind so basic Hygienesachen. Also die werden Family Hygiene Kit genannt, diese Kartons. Und die haben solche ganz basalen Sachen wie irgendwie Seife, Zahnpasta, Sachen, die für uns selbstverständlich sind, aber die halt auch so wichtig sind. Also zum Beispiel kann Händewaschen mit Seife die Wahrscheinlichkeit einer Durchfallerkrankung zu erkranken schon um 40% reduzieren. Und für uns ist Durchfall blöd, aber für Kinder kann es halt auch richtig gefährlich werden. Das heißt, diese Sachen, die für uns so normal sind, sind so wichtig, dass sie dorthin kommen. Ja, der Fahrer erzählt uns das und steigt dann ein, weil er darf jetzt durchfahren. Und kurze Zeit später dürfen auch wir durchfahren durch die Polizeikontrolle und fahren also in das Camp hinein. Und wir fahren immer weiter drauf zu, auf diese Container, die wir im Hintergrund so sehen. Mitten in der Wüste. Ich finde, diese Container passen sich auch farblich einfach so eins zu eins in diese Umgebung ein irgendwie. Also genauso grau wie dieser Sand und diese Wüste drumherum. Und wir fahren durch diese Straßen an Containern und sehen dann immer wieder Leute, die diese Family Hygiene Kits gerade abholen von der Verteilstation und in Schubladen oder in Schubkarren oder Fahrrädern nach Hause transportieren. Weiter geht's durch das Camp. Ich könnte euch noch tausend dieser Bilder zeigen. Es sieht jedes Bild ungefähr gleich aus. Es ist einfach überall Wüste, trostlos irgendwie. Also ich finde manchmal schon fast, wirkt es ein bisschen lebensfeindlich. Und ich konnte mir echt nicht vorstellen, wie Menschen teilweise seit Jahren unter diesen Bedingungen leben. Also trostlose Landschaft, egal wohin wir gucken. Und dann hält das Auto auf einmal an und der Fahrer sagt uns so, wir sind jetzt am Makani-Zentrum. Wir steigen jetzt aus und laufen hier durch diese Containerzeile und da in diesen Hinterhof rein, weil da ist das Zentrum. Und wir laufen also durch diese Wüste, durch diese Container in das Zentrum rein und das Makani-Zentrum sieht so aus. Und ich dachte erstmal, Farbexplosion! Krass! Es ist irgendwie so ein immenser Unterschied, finde ich. Also ich erinnere diese Farben ganz, ganz stark, wenn ich an die Makani-Zentren denke, weil das einfach für mich so die einzigen Orte voller Farbe und voller Leben waren dort irgendwie. Also die Kinder sind auf uns zugestürmt und haben uns irgendwie total zugeplappert auf Arabisch. Ich habe natürlich kein Wort verstanden, habe dann irgendwie auf Deutsch geantwortet, haben sie mich ausgelacht, weil ich es nicht verstanden habe. Und also es war herrlich. Es war einfach so ein, es war irgendwie eine Oase. Also in dem Moment habe ich verstanden, was UNICEF meint, wenn auf solchen Informationsbroschüren steht, Makani-Zentren sind wie eine Oase für Kinder. Dachte ich, ja, das trifft es irgendwie ziemlich gut. Damit wären wir schon bei meinem ersten thematischen Punkt, bei den Makani-Zentren. Ich habe zu Hause in Deutschland gelernt, dass die Makani-Zentren aufgebaut sind aus drei Säulen. Das eine ist psychosoziale Unterstützung für die Kinder. Das zweite ist nonformelle Bildung, also alle Kinder, die in diese formale Bildungsstrukturen keinen Zugang finden, dort die Möglichkeit geben, sich zu bilden. Und das dritte sind die sogenannten Life Skills Training, also diese Vorbereitung irgendwie auf das Erwachsenwerden, auf das Leben. Was ich auch gelernt habe hier in Deutschland, ist, dass Makani übersetzt My Space bedeutet, also mein Platz. Aber was das wirklich bedeutet, also nicht die Übersetzung, sondern was es bedeutet für die Kinder, ihren Platz zu haben, das habe ich dort erst verstanden und das will ich euch zeigen in den nächsten Minuten. Das hier ist ein Foto von der psychosozialen Unterstützung im Camp Ashraq. Die Kinder malen hier unter Anleitung einer syrischen Frau, die selber Flüchtling ist, und sie beginnen mit ganz dunklen Zeichnungen, Kohle, Schwarz und werden dann immer bunter mit mehr Farben und sie malen auch immer in Gruppen und sprechen darüber, was sie da malen und warum sie das malen. Die zweite Säule, habe ich gesagt, ist so Life Skills Training. Wir haben in Amman einen Computerkurs besucht. Es gibt Computerkurse für Anfänger und es gibt Computerkurse für Menschen wie Ayan auf dem Foto. Die ist absoluter Profi, ich sag's euch. Die hat nämlich ein Kreuzworträtsel selber programmiert. Und ich saß erstmal neben ihr und dachte, wow, Respekt Mädchen, also ich habe ja viel Statistikprogramme gelehrt im Studium und ich habe auch mal irgendwie so ein Wochenendseminar zum Programmieren gemacht, aber das hätte ich nie geschafft. Und sie war damit recht irgendwie stolz drauf und ich durfte es mal ausprobieren. Und ihr seht, das ist auf Englisch. Das ist ganz wunderbar. Durch das Programmieren hat sie auch Englisch gelernt und wir konnten auf Englisch miteinander kommunizieren, ohne dass wir einen Übersetzer gebraucht haben. Die letzte Säule fehlt uns noch von dem Makani-Zentrum, die nonformelle Bildung. Ich habe gesagt, dort finden Kinder Zugang zu Bildung, die nicht in diese formalen Strukturen passen, zum Beispiel, weil sie arbeiten gehen. Ich habe die Kinder gefragt, als wir in dieser Englischklasse waren, warum seid ihr hier, warum seid ihr nicht in der Schule? Und Hussein, das ist er hier im roten T-Shirt in der Mitte, ich glaube auch nochmal ein besseres Bild von ihm, genau. Er antwortete mir, ich kann nicht in die Schule gehen, weil ich muss arbeiten, ich bin Schmied. Und ich dachte so, ich meine, guckt ihn euch an, das ist so ein Knirps, ne? Mit 12. Und ich habe ihn gefragt, aber Schmied, das ist doch so anstrengend. Schaffst du das überhaupt? Und er meinte, ja, es ist schon echt manchmal hart, aber wenn es nicht klappt als Schmied, er arbeitet nebenher auch noch als Mechaniker. Und dann war ich erstmal irgendwie so total unten irgendwie von der Stimme und dachte, das kann doch nicht sein. Und Hussein hat das aber gar nicht zugelassen, dass ich in so eine traurige Stimmung verfallen bin, weil er mir sofort einen Satz später erzählt hat, hey, aber guck mal, hier kann ich lernen und ich lerne gerade Englisch und ich weiß jetzt, was Car heißt. Das haben sie nämlich gerade gelernt, also Auto auf Englisch. Und dann habe ich gesagt, okay, du weißt, Auto, was Auto auf Englisch heißt, aber weißt du, was Auto auf Deutsch heißt? Wusste natürlich nicht. Also habe ich Auto an die Tafel geschrieben und die Kids haben jeden Buchstaben mitgeschrieben. A, U, T, O, weil das ist ja schon schwierig für die, ne? Unsere Buchstaben. Und dann haben sie Auto, Auto, Auto gerufen. Jeder wollte die beste deutsche Aussprache haben und es war super herrlich. Und diese Klasse war ein so Haufen an fröhlichen Kindern. Also diese Diskrepanz irgendwie zwischen ihren Lebensumständen, wenn sie mir erzählen, sie müssen arbeiten, sie haben vielleicht ihre Eltern verloren im Krieg oder Geschwister und dann sitzen die da und sind einfach nur fröhliche Kinder. Das fand ich irgendwie total bewundernswert, dass sie trotzdem so stark sind irgendwie psychisch und dass diese Makani-Zentren das schaffen, diese Fröhlichkeit irgendwie trotzdem noch aus ihnen rauszuholen. Man kann da noch viel mehr machen in Makani-Zentren. Ich habe gesagt, Makani ist my space, also mein Platz, und es findet dort wirklich jeder seinen Platz. Also jeder findet, was er braucht. Es gibt Englischklassen, es gibt Zumba-Kurse. Leute, ich habe Zumba getanzt mit 15-jährigen Mädels, mich voll ausgelacht, weil ich total unkoordinativ bin, ne? Und die hatten alle voll Übungen in den Tänzen und ich dann irgendwie so zwischendrin wie so ein Hampelmann. Aber es war herrlich. Dann haben wir Armbänder geknüpft. Ich habe euch eins mitgebracht. Ich habe eins geschenkt bekommen. Es war total goldig. Sie hat dieses Armband gemacht und an ihrem eigenen Arm ausgemessen, wie groß es sein muss. Und dann kam ich mit meinem Fettiarm. Das hat natürlich nicht so gepasst. Deswegen ist auch dieses Bild entstanden, weil wir ungefähr 10 Minuten so da standen und sie irgendwie versucht hat, das um meinen Arm umzukriegen. Aber ich habe mich trotzdem wahnsinnig gefreut. Ich gebe es euch gerne mal durch. Ja, also ganz viele verschiedene Sachen. Vom Computerkurs bis zur Zumba-Klasse gibt es dort alles, also wirklich für jedes Kind seinen Platz. Aber so unterschiedlich die Angebote waren und so unterschiedlich die Kinder waren, so unterschiedlich die Atmosphäre in den Klassenzimmern waren, eines war überall gleich. Das Leuchten in den Augen der Kinder. Wenn sie uns erzählt haben, wie gerne sie herkommen, wie viel Spaß es ihnen hier macht und wie toll dieses Zentrum ist. Und das lässt mich seitdem nicht mehr los. Deswegen sind die Makani-Zentren auch immer das, was ich als erstes erzählen möchte in den Vorträgen, weil mich das so berührt hat, wie einfach diese Makani-Zentren einen riesen Unterschied machen für die Kinder. Ob sie da in der Wüste in einem Container sitzen oder ob es diese Oase gibt, wo sie Kind sein dürfen, wo sie Zumba tanzen können und einfach fröhlich sein können. Jetzt zu den Schulen. Die Schulen sind so ähnlich wie die Makani-Zentren, auch so eine Art Oase. Also das hier zum Beispiel war in Satari das Foto und es zeigt ja ein paar von diesen grünen Büschen und Gras und es ist eine totale Seltenheit. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das irgendwo anders noch gesehen habe, weil alles andere ist ja einfach nur Wüste. Und sie versuchen wirklich, diese Umgebung von den Schulen so kindgerecht wie nur möglich zu gestalten. Also hier diese Bilder aus Astrak zum Beispiel zeigen bemalte Container. Auch als wir dort waren, hat man gerade einen Container bemalt, hier rechts oben. Also wirklich diese Umgebung wird irgendwie versucht, noch möglichst farbenfroh und lebendig zu machen. Und was natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt ist, damit sich die Kinder dort wohlfühlen in den Schulen, nicht nur wie die Container aussehen, sondern natürlich auch die Lehrer machen da einen ganz großen Anteil dran. Wenn wir überlegen, dass wir in Deutschland schon sagen, oh, wir haben Probleme, die Kinder alle in unser Schulsystem zu integrieren, wir haben zu wenig Lehrer, wir können uns vorstellen, was Jordanien für einen Lehrermangel hat. Dort werden oft pensionierte Lehrer zurückgeholt, die dann Schulen leiten, wie die Frau auf dem Foto, Itedal Abu Dawesh. Sie leitet jetzt eine Schule in Satari, war das, glaube ich? Ja, in Satari. Und sie unterrichtet zusammen mit jordanischen Lehrern. Das ist dort ein Gesetz, dass die Lehrer Jordanier sein müssen. Aber es gibt viele syrische Flüchtlinge, die selber dort leben, die als Assistenzlehrer mithelfen in dem Unterricht. Die können dann keine Noten vergeben oder so, aber die sind halt einfach da, haben den Kontakt zu den Schülern, den Kontakt zu den Eltern. Und weil es so unglaublich viele Kinder dort gibt, die beschult werden sollen und das Recht haben, beschult zu werden, das Kinderrecht auf Bildung haben, unterrichtet man oftmals in zwei Schichten. Also morgens sind zum Beispiel die Mädchen dran und nachmittags die Jungs und oft koppelt man das so mit den Makani-Zentren. Also wenn die Mädels morgens in die Schule gehen, gehen die nachmittags ins Makani-Zentrum und die Jungs eben andersrum. Ihr Tedal hat uns mitgenommen in eine ihrer Klassen, oder besser gesagt zu ein paar Mädchen von einer ihrer Klassen. Das ist eine 10. Klasse. Und wir haben vor allem mit den drei Mädels hier in der Mitte noch genauer gesprochen. Links zum Beispiel seht ihr Malak, die wohnt seit über 3 Jahren jetzt in Satari. Und sie hat eine total positive Lebenseinstellung und ist so ein selbstbewusstes Mädchen. Ich war richtig begeistert von ihr. Sie hat schon ganz oft in so Fotoprojekten mitgemacht von UNICEF und sie will unbedingt ein Diplom in Fotografie machen nach dem Abitur und will dann studieren Fotografie. Und auch die anderen beiden Mädchen, Veth und Angin, die waren beide so voller Träume von der Zukunft, Hoffnung für die Zukunft. Und sie haben beide gesagt, Bildung ist sowas Wichtiges. Also ich erinnere mich an einen Satz von Angin, die meinte, Bildung ist wichtig für jeden, damit man weiß, was man will im Leben und damit man sich persönlich entwickeln kann. Und ich dachte mir, wow, ich glaube, unsere Lehrer in Deutschland würden sich so Schüler wünschen irgendwie, die so super gern zur Schule gehen und denen das so wichtig ist. Und im nächsten Moment dachte ich, es ist irgendwie traurig, dass sie denken wie Erwachsene. Also mit 15 Jahren habe ich nicht so gedacht. Und für mich gab es viele andere Dinge im Leben irgendwie, die viel wichtiger waren als Schule. Und ich fand das irgendwie sehr traurig, dass das bei denen nicht so ist. Eigentlich alle Schüler, die wir getroffen haben, waren so voller Hoffnung für die Zukunft und haben Bildung sehr gewertschätzt und haben gesagt, gerade in der jetzigen Situation ist es so wichtig, dass ich Bildung bekomme, dass ich eines Tages zurückgehen kann nach Syrien und mein Land aufbauen kann. Auch diese Jungs von der Abschulklasse, das ist in Asrak, die sind zwischen 17 und 21 Jahre alt und machen im Dezember ihren Abschluss. Also ich habe gesagt, wir drücken alle Daumen von hier, damit sie es alle schaffen. Und ich hatte den Eindruck bei ihnen, ja, sie haben uns auch erzählt, sie wollen Ingenieur werden in der Zukunft oder Architekt und sie möchten nach Syrien gehen und das Land aufbauen. Aber ich hatte auch den Eindruck, je näher dieser Abschluss rückt, desto mehr realisieren sie, ich sitze hier in einem Container in der Wüste, wo es drumherum nichts gibt. Die nächste Uni ist irgendwie Ewigkeiten entfernt. Ich kann hier nicht arbeiten. Was mache ich eigentlich mit meinem Schulabschluss? Und diesen Jugendlichen eine Perspektive zu geben, ist eine der größten Herausforderungen zum Beispiel für die zukünftige UNICEF-Arbeit, dass sie eben nicht in ein Loch fallen nach der Schule, weil die Kollegen meinten, du kannst die Kinder unglaublich motivieren für Schule. Die sind voll dahinter und wollen guten Abschluss. Aber was dann? Das hier ist Ali, er ist 21 und er hat zu Hause in Syrien eine Musikschule besucht und hat angefangen, selber Musik zu schreiben. Er ist Rapper und er ging jetzt 3 Jahre lang nicht zur Schule, weil er arbeiten musste, um seine Familie zu ernähren. Aber jetzt in Asrak geht er wieder zur Schule und ich will euch nachher noch ein bisschen mehr von ihm erzählen. Aber erstmal komme ich zum dritten thematischen Schwerpunkt, nämlich den Besuch bei den Familien. Das ist eine Familie in Satari. Vater Suleiman Horani ist 81 Jahre alt, der Mann im weißen Gewand auf dem Bild. Seine Frau Fatma und er haben 4 Kinder, 2 Söhne und 2 Töchter. Ein Sohn fehlt auf dem Bild, der Älteste, Abdul Karim, er ist 16 Jahre alt und er ist da nicht mehr drauf, weil er arbeitet von 5 Uhr morgens bis 16 Uhr nachmittags auf dem Tomatenfeld und verdient dort 4 jordanische Dollar, also ungefähr 4 Euro am Tag, um der Familie ein bisschen finanziell zu unterstützen. Ja, Suleiman hat uns ganz viel berichtet von ihrem Alltag aus Syrien. Er hat erzählt, dass er Laborleiter war und sie hatten ein sehr großes Anwesen mit vielen Autos, die Kinder gingen zur Schule. Also es war irgendwie alles normal, so wie wir es halt auch kennen. Das Einzige, das er jetzt noch hat, ist sein Familienstammbuch. Das ist ihm sehr wichtig, weil da sind auch die 13 Kinder aus seiner ersten Ehe eingetragen. Er hat also insgesamt 17 Kinder, von denen sind aber nur 6 mit in Jordanien und die anderen sind noch in Syrien, beziehungsweise er weiß gar nicht genau, was mit denen ist, weil er keinen Kontakt mehr zu ihnen hat. Wir hatten den Eindruck, auch deshalb ist ihm dieses Familienstammbuch so wichtig, weil diese Kinder dort einfach alle drinstehen und zeigen, die gibt es und die sind wichtig. Als er uns so erzählt hat von dem Leben in Syrien, wie alles einfach so normal war, wie er seinen Job hatte, wie die Kinder zur Schule gegangen sind, kam ich mir irgendwie ganz klein und beschämt vor, weil wir saßen in diesem Container auf diesen dünnen UNHCR-Matratzen und dieser Mann hat einfach nichts mehr außer diesem Familienstammbuch und diese Situation war irgendwie für mich ganz schwer zu ertragen. Also ich habe mich ganz arg unwohl gefühlt dort. Aber er war ganz toll, also hat uns freudig empfangen und hat gesagt, er ist sehr froh darum, dass UNICEF dieses Camp so unterstützt mit dem Makani-Zentrum und den Schulen, dass seine Töchter dorthin gehen können. Und er unterstützt seine älteste Tochter, das ist Marwa auf dem Foto hier, sie ist 13. Er unterstützt sie ganz arg bei ihrem Hobby, dem Malen. Und als ich sie gefragt habe, was ihr Lieblingsort ist im Camp, meinte sie, die Schule. Nein, das Makani-Zentrum, weil im Makani-Zentrum kann sie malen. Und dann musste sie ihre ganzen Bilder holen, es war echt so ein 4 cm dicker Stapel, und die mussten wir natürlich alle angucken und bewundern, und wurden die Bilder rumgereicht. Ich will euch noch eine kleine Geschichte erzählen von diesem Besuch bei der Familie. Als wir dort ankamen, hat Süleyman gefragt, wollt ihr was essen? Und wir wussten, die Familien bekommen solche Food Voucher, also so Gutscheine, mit denen sie in dem Supermarkt dort einkaufen können. Und diese Gutscheine sind angepasst auf ihre Bedürfnisse. Also es reicht zum Überleben, aber viel mehr halt oft auch nicht. Die haben finanziell nicht viele Mittel. Und wir dachten uns, nee, wir wollen denen ja, also es hört sich blöd an, wir wollen denen nicht das Essen wegessen. Und haben zuerst gesagt, nee, wir haben gerade Mittag gegessen, alles gut. Und der hat uns da aber nicht davon kommen lassen. Also der hat da so drauf gepocht, dass wir diese Essenseinladung annehmen. Und auch unser jordanischer Kollege meinte irgendwann, Leute, der ist beleidigt, wenn ihr das nicht annehmt. Ihr müsst jetzt hier was essen. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, also wir probieren ja auch gerne eure syrischen Spezialitäten. Aber haben dann noch hinzugefügt, dass wir gerade Mittag gegessen haben und eigentlich satt sind. Also bitte nur ein bisschen zum Probieren. War natürlich nicht nur ein bisschen. Es kamen dann nämlich Fladen und so gefüllte Tomaten. Und ich habe da auch ein Video davon. Von der Szene, wie wir dort in diesem Container sitzen und diese köstlichen Fladen und gefüllten Tomaten essen. Immer diese Sache mit der Technik, Leute. Ich probiere es nochmal. Na gut. Dann probieren wir es vielleicht später nochmal. Oh ja, jetzt hängt sie es ganz auf. Nein. Ich glaube, man sieht mir an, dass ich mich da ein bisschen unwohl gefühlt habe in der Situation. Denke ich immer wieder, wenn ich dieses Video sehe. So, wenn ich jetzt meine Maus finde, geht es auch weiter. Jawohl. Moment. Upp. Ja, das war der Film. Genau. Ja, und wir haben diese köstlichen Fladen und diese Tomaten gegessen und dann saßen wir da anderthalb Stunden und haben mit ihm geredet und er hat uns erzählt von seiner Tätigkeit als Laborleiter. Und dann wollten wir gerade gehen, weil unsere Kollegen, die eine andere Familie besucht haben, waren fertig. Und dann meinte er zu uns, nee Leute, ihr könnt jetzt nicht gehen, das Essen ist gleich fertig. Und wir so, das Essen? Und dann meinte er, ja, guck doch mal in die Küche. Und dann saß seine Frau Fatma dort. In einem extrem heißen Raum, ich sag's euch, es war sowieso 35 Grad draußen und die saß vor diesem Ofen, es war die reinste Sauna da drin. Und die saß da anderthalb Stunden und hat so Fladen gebacken, die mit so Tomatenstückchen gefüllt waren. Und wir dann also direkt die Kollegen angerufen, meinten, also schön, dass ihr jetzt schon fertig seid, aber wir können hier jetzt nicht weg, wir kommen später. Und dann haben wir also noch diese Tomatenfladen gegessen und die waren so lecker. Aber ja, wir haben uns dann wieder ein bisschen komisch gefühlt. So, die Mutter saß jetzt gar nicht bei uns anderthalb Stunden, sondern hat für uns gebacken. Aber ja, unglaublich gastfreundliche Menschen, die Syrer. Es ging uns überall so. In jeder Familie, in der wir kamen, wir mussten zumindest immer einen Tee trinken, wenn nicht irgendwie noch was essen mit ihnen zusammen. Dieses Foto hier ist dann entstanden beim Gehen. Ach, ich sehe übrigens gerade hier diese gelbe Schnur, die hier raushängt. Diese Schnur führt zu einem Generator. Ihr habt vielleicht vorher im Video gesehen, da läuft ein Ventilator. Als wir dort ankamen, hat Süleyman erstmal den Generator für uns angeschmissen, weil es gibt dort eigentlich keinen Strom, aber einige Familien haben sich durch Erspartes einen Generator gekauft. Also hat er den angeschmissen, hat erstmal das Licht innen angemacht, obwohl es ja eigentlich hell war, und hat noch einen Ventilator rausgeholt, um irgendwie dafür zu sorgen, dass wir uns da wohlfühlen bei ihm. Uns war es natürlich wieder voll unangenehm, dass er irgendwie extra diesen Generator anschmeißt für uns. Und dann wollte er sich gerade hinsetzen, da steht er wieder auf und wir sagen zu unserem jordanischen Kollegen, hey, was macht er denn jetzt noch? Frag ihn doch mal. Und dann hieß es ja, er holt noch einen zweiten Ventilator. Und wir erstmal so, nein, nein, alles gut. Und wir haben ihm dann erzählt, dass wir Deutsche, wo es bei uns ja so kalt ist, sehr froh drum sind, um diese Wärme in Jordanien. Und das hat ihn dann, glaube ich, überzeugt. Also er hat es dann bei dem einen Ventilator belassen. Ja, aber kurz bevor wir gegangen sind, habe ich Süleyman noch gefragt, was ist die größte Herausforderung für dich in deinem Alltag hier? Was ist so das größte Problem oder, ja, die größte Herausforderung mit dem, in dem Leben im Camp hier? Und mit dem, also ich habe ja vorher erzählt, der Herr Mann hat einfach alles verloren. Er hat seine Arbeitsstelle nicht mehr, der weiß nicht, wie es vielen seiner Kinder geht. Sein Haus wurde ausgeraubt, er hat einfach nur noch diesen Familienpass. Und er antwortete mir, er sei nicht in der Situation, sich zu beschweren über irgendwas, denn er bekommt hier so viele internationale Hilfe und für die ist er so dankbar. Wow, dachte ich. Also die Einstellung muss man auch erstmal haben. Ich habe, glaube ich, sehr viel gelernt von diesem Mann. Ich fand ihn sehr bewundernswert. Er war nicht der Einzige, der uns seinen Dank mitgegeben hat. Eigentlich jede Familie, in die wir kamen. Wenn wir gefragt haben, habt ihr eine Botschaft für die Menschen in Deutschland? Wir möchten eure Geschichte transportieren, wir möchten eure Botschaften transportieren. Sagt uns, was wir den Menschen in Deutschland erzählen sollen. Das allererste, was wirklich immer kam, war, sagt den Menschen Danke. Auch Nur Bashtavi, sie sitzt hier in der Mitte, zwischen ihren 10 Kindern. Ihr Mann ist in Syrien. Sie sagten uns, er hat es nicht geschafft in Jordanien. Er durfte nicht arbeiten und es war alles schwierig und naja, jetzt ist er irgendwie wieder zurück in Syrien und wir wollten dann auch nicht genau nachfragen, weil wir schon gesehen haben, die Kinder haben schon Tränen in den Augen und sie vermissen wirklich ihren Vater ganz doll. Und ja, aber auf jeden Fall auch Nur Bashtavi meinte zu uns, bitte, bitte nehmt meinen Dank mit nach Deutschland. Denn sie meinte, ohne die finanzielle Unterstützung vom UNHCR, ohne die finanzielle Unterstützung von UNICEF, könnte sie sich diese Mietwohnung nicht leisten, könnte sie ihre Kinder nicht in die Schule schicken und ja, nicht für ihre Kinder sorgen. Und ich hatte diesen Eindruck, es ist schlimm für die Menschen, dort alles verloren zu haben, aber es ist noch viel schlimmer für sie, dass sie nicht in der Lage sind, ihre Kinder selber zu versorgen. Ich glaube, wir können es uns nicht vorstellen, aber das ist wahrscheinlich so ein richtiges Ohnmachtsgefühl irgendwie, wenn du alles verloren hast, was du hast und nicht mal deine Kinder selber versorgen kannst. Und sie meinte, sie ist so dankbar für die Spenden, die aus Deutschland kommen, dass sie ihre Kinder versorgen kann, dass sie ihre Kinder in die Schule schicken kann. Und sie meinte, sie hat noch eine zweite Botschaft für die Menschen in Deutschland. Sie ist sich sehr bewusst darüber, dass es einzelne Flüchtlinge gibt, einzelne Menschen, auch syrischer Abstammung, die sich hier nicht so verhalten, wie man es erwarten darf, dass wir auch Probleme haben mit einzelnen Menschen. Aber sie meinte, bitte, bitte, schließt nicht von diesen Individuen auf ein ganzes Volk. Und sie hat uns so eine kleine Metapher mitgegeben und meinte, Menschen sind wie die Finger an der Hand. Sie gehören irgendwie so alle zur gleichen Volksgruppe, irgendwie sind sie sich schon auch so ein bisschen ähnlich. Aber doch ist jeder anders. Und wenn der eine sich irgendwie komisch bewegt, kann der andere nichts dafür. Und wir haben sie dann um genau das Gleiche gebeten. Wir haben gesagt, hey, wir wissen, in Deutschland gibt es Leute, die sehr fremdenfeindliche Parolen daherreden. Bitte schließt nicht darauf, dass alle Deutschen so sind. Bitte schließt nicht darauf, dass alle Deutschen ja, so rassistisch sind. Also eigentlich hatten wir genau die gleiche Bitte wie sie. Nicht von Individuen auf die ganze Gesellschaft zu schließen. Jetzt komme ich nochmal zurück zu Ali. Ich habe ihn euch ja vorher schon vorgestellt in der Schule. Das hier ist seine Familie in Asrak. Und auch diese Familie hat mir ihren Dank mitgegeben, um ihn an euch weiterzugeben. Auch diese Familie sagt, danke, danke nach Deutschland, danke an die deutsche Regierung, danke an die deutschen Menschen. Und nicht nur danke für die finanzielle Unterstützung, sondern auch danke, dass ihr diese Leute nicht vergesst. Danke, dass ihr an sie denkt und danke, dass ihr euch interessiert für ihr Schicksal. Danke, dass ihr heute da seid, um von den Geschichten zu hören. Ali hat uns dann noch ein paar Botschaften mitgegeben. Ich habe gesagt, er ist Rapper und er singt viel so über seine Träume und gleichzeitig über den Alltag und die Realität in Asrak. Und er formuliert in seinen Texten auch immer wieder so ein paar Bitten an die Menschen da draußen, wie er so sagt. Und die möchte ich euch zeigen. Gucken, wie schnell es diesmal funktioniert. Ja.
Als ich das erste Mal gesehen habe, das Video, sind mir zwei von seinen Sätzen besonders in Erinnerung geblieben. Das eine ist, sag nicht, ich wäre ein Verräter, weil ich habe mein Land gegen meinen Willen verlassen. Es haben uns auch sehr viele Familien gesagt, dass es ihnen wichtig ist zu betonen, sie sind gegangen, weil sie gehen mussten, weil sie keine Wahl hatten. Und der zweite Satz ist, nenn mich nicht Flüchtling, ich sag dir, ich bin einfach ein ganz normaler Mensch. Auch das haben uns viele Menschen mitgegeben, dass dieser Stempel Flüchtling was sehr, ja, irgendwie Entwürdigendes für sie hat, dass sie gar nicht mehr als Mensch wahrgenommen werden. Also das die beiden großen Bitten von Ali. Ich habe noch eine Personengruppe getroffen, von denen ich noch gar nicht erzählt habe, und zwar sind das die Kollegen dort von UNICEF Jordanien. Und auch die Kollegen haben immer wieder betont, bitte, bitte nimmt unseren Dank mit nach Deutschland, den Dank an die Leute, die sich interessieren dafür, wie es den Kindern dort in der Region gibt, die diese Kinder und Familien nicht vergessen und die diese Arbeit unterstützen. Und sie meinen, es bedeutet ihnen sehr viel zu wissen, dass Leute nicht nur finanziell die Arbeit unterstützen, sondern auch einfach dieses mentale Dabeisein, die Leute nicht vergessen, ist sehr, sehr wichtig für sie. Deshalb ist dieser Dank nicht nur mein Danke an Sie und an euch, dass ihr heute da wart, sondern es ist vor allem auch das Danke von den Leuten dort, von den UNICEF-Kollegen vor Ort, von den Familien und von den Kindern, dass ihr euch interessiert dafür, wie es den Kindern geht, und dass ihr heute da wart. Vielen Dank. Applaus